Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack Podcast. Wir sprechen heute wieder mit Boris Ogurzki. Er ist Volkswirt, absoluter Experte für Gesundheitswirtschaft und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch. Lieber Herr Ogurzki, danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Hallo.
Ja, guten Abend, Herr Müller. Sehr gerne.
Das neue Jahr hat für manchen gesetzlichen Versicherten mit einem netten Brief der Krankenkasse begonnen. Ich habe hier einen liegen, das kann dann nämlich so klingen, ganz am Anfang nettes Coronavirus-Geplänkel, dass es unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat und viele belastet. Dann kommt der Werbeblock, dass sich die Krankenkasse gerade neu erfindet, sehr innovativ ist, natürlich eine App gebaut hat, unschätzbaren Mehrwert bietet. Aber dann geht es in medias res, nämlich darum, wo es eigentlich in diesem Schreiben gehen soll. Ab 01.01.2021 ist leider eine Anpassung des Kostenbeitrags zur Krankenversicherung notwendig. Ja, haben viele in ihrem Briefkasten gehabt. Experten, wie ja auch Sie, ging von einem Zusammenbruch der gegenwärtigen Finanzierung der Sozialsysteme eigentlich erst später aus, zwischen 2024 und 2026, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir standen ja eigentlich auch gut da. Wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich dann auch diesen Brief in den Händen gehalten?
Tatsächlich glaube ich, dass Sie den Brief dann so nicht bekommen hätten. Vielleicht diese Werbung und die tolle App der Krankenkasse, aber ohne diese Beitragsanpassung. Das wäre schleichend natürlich über die nächsten Jahre auch passiert, aber ebenso würde ich glauben, nicht sofort 2021. Ich muss auch sagen, ich hätte sogar auch jetzt im Moment erst 2022 größere Sprünge erwartet.
Sie nennen das immer so gerne den Offenbarungseid, dass der dann geleistet werden muss. Vielleicht, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, wie Sie zu dieser Annahme kommen. Steuereinnahmen bröseln weg, wir haben immer höhere Ausgaben. Kurzarbeitergeld ist nur ein Stichwort, die großen Konjunkturpakete, die großen Hilfen, Mehrwertsteuersenkung und so weiter. Wie kann der Staat gegensteuern, während ihm ja eigentlich auch das Geld fehlt, weil die Einnahmen weg sind?
Ja, das ist genau diese Kunst. Im Moment kann der Staat deswegen gegensteuern, weil er eben die Corona-Hilfen gewähren kann. Er kann und darf und soll auch die hohen Schulden machen. Und über auch die Europäische Zentralbank wird dann auch ganz Europa mit finanziert. Aber das ist eben jetzt nur einmal möglich, und zwar während der Pandemie. Nach der Pandemie, und ich gehe mal davon aus, dass das im Laufe dieses Jahres dann auch passieren wird, spätestens dann 2022, ist dieser Grund, weshalb man jetzt plötzlich mit vollen Händen das Geld ausgeben darf, weg. Und dann haben wir natürlich nicht nur das Geld ausgegeben, sondern gleichzeitig auch weniger Einnahmen, weil die Wirtschaft darunter leiden wird und immer noch, also im Moment auch leidet, weniger Einnahmen generiert für die Sozialversicherung, aber auch für den Finanzminister quasi. Und dann steht weniger Verteilungsspielraum.
Dieses Jahr ist ja auch zusätzlich noch Wahljahr. Der Verteilungsspielraum und wie er dann letztlich genutzt wird, hängt ja sicherlich auch mit deren Ausgang zusammen. Können Sie uns vielleicht ein paar Szenarien entwerfen, die Sie aktuell für politisch am wahrscheinlichsten halten und was das für konkrete Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und auf die Sozialsysteme hätte?
Naja, ich sag mal, wenn man so den Umfragen vertraut, dann sieht es ja durchaus danach aus, dass es eine schwarz-grüne Koalition geben könnte unter der Führung der CDU oder der Union. Und da bereiten sich im Moment auch schon viele Parteien auf die Zeit nach der Bundestagswahl vor. Sie haben Überlegungen, wie man das Gesundheitswesen anders gestalten kann. Da gibt es zum Beispiel bei den Grünen auch ein neues Parteiprogramm. Das hat schon einige auch konkrete Aussagen, zum Beispiel tendenziell etwas weg vom DRG-System, mehr in eine Art Finanzierung von Gesundheit statt Krankheit, mehr in Vorhaltung, weniger in mengenorientierten Anreizen. Also da könnte sich einiges bewegen. Oh, von der CDU habe ich jetzt noch nicht so viele Informationen, was genau sie vorhat. Aber ich denke mal, da werden die gemeinsam auch relativ rasch zu einem gemeinsamen Nenner finden können. Und insofern nach der Wahl tatsächlich größere Weichen stellen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir nach dieser Bundestagswahl ab etwa 2022 systemverändernde Anpassungen bekommen werden, wie wir es vielleicht damals zur Einführung der DRGs erlebt hatten.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wann war das DRG-System, diese letzte richtig große Reform?
Also die Einführung der DRGs, das heißt diese Fallpauschalen, die die Krankenhäuser bekommen, wenn sie Patienten stationär behandeln, wurde beschlossen, so um die kurz nach der Jahrtausendwende und dann implementiert im Jahr 2003, scharf geschalten 2004. Also das war so die Zeit, wo das Ganze begonnen hat. Es wurde kalibriert über ein paar Jahre, sodass man dann so richtig 2006 und 2007 herum in diesem neuen Fallpauschalensystem lebte. Und das ist vor allem dadurch geprägt, dass ein Krankenhaus nur dann Erlöse hat, wenn es auch Patienten behandelt. Ein Patient mehr, einmal mehr Erlöse.
Darüber reden wir auch gleich noch, auch noch über Reformvorschläge, die Sie gerade schon angerissen haben, wo Sie auch selbst noch Überlegungen dazu angestellt haben. Um noch kurz bei der Bundestagswahl zu bleiben, glauben Sie, dass der Reformeifer so weit geht, dass man sich nochmal an das Projekt Bürgerversicherung macht, also die private Krankenversicherung abschafft?
Also wie bei jeder Bundestagswahl wird auch das Thema Bürgerversicherung sicherlich wieder debattiert. Man wird nämlich nicht nur über die Ausgabenseite, also wie finanziere ich Leistungen zum Beispiel von Krankenhäusern sprechen, sondern auch über die Einnahmeseite. Das ist dann Bürgerversicherung als ein Thema. Also wie komme ich an vielleicht mehr Einnahmen zur Finanzierung der Sozial-, also der Krankenversicherung? Und da ist Bürgerversicherung natürlich immer ein Thema und könnte von den Grünen vielleicht hochkommen und auch von anderen Parteien.
Aber glauben Sie, dass es wirklich auch zu einer Umsetzung schon in dieser nächsten Legislaturperiode kommen könnte?
Ja, die Umsetzung war ja bisher auch immer schwierig. Das liegt nicht nur daran, dass vermutlich der Partner dann in dem Fall, wenn es die Union ist, nicht so großes Interesse daran hat, sondern die Effekte, die man sich erhofft von der Bürgerversicherung, also insgesamt höhere Einnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung, die kommen über viele, viele Jahre verteilt, eigentlich Jahrzehnte. Das ist so ein Umbau des Krankenversicherungssystems, der Jahrzehnte dauert, bis sozusagen der letzte Privatversicherte, und die können heute 20 Jahre alt sein, gestorben ist. Und dann ist er vielleicht über 80. Also es kann 60 Jahre dauern, so ein Umbau. Und man wird dann auch diese Vorteile, die man für die GKV holen möchte, dann ganz lange strecken. Und deshalb ist das für Politiker oft nicht so spannend. Die wollen relativ schnell Geld sehen und nicht erst in 20 Jahren.
Folglich wird es vielleicht auch eher um ein anderes Thema gehen, das im Mittelpunkt steht bei diesem neuerlichen möglichen Umbau. Sie sprechen dabei immer gerne von Systemeffizienzen, die man heben kann. Bei diesem Begriff, wo wir gleich ein bisschen ins Detail gehen werden, was sich wirklich dahinter verbergen könnte, ist für mich immer so ein bisschen in Verbindung, dass er auch Medizin unmenschlich erscheinen lässt und dass er eigentlich nur noch Kosten in den Mittelpunkt stellt, dieses Systems. Soll sich unser Gesundheitssystem, wenn man Systemeffizienzen heben möchte, rein zu einer Effizienzmaschine hin verändern?
Ich glaube, da muss ich zunächst mal definieren, was ich darunter verstehe. Man kann sich das Gesundheitswesen so vorstellen, wir haben verschiedene Sektoren, da ist eben einmal der Krankenhausbereich, dann gibt es den ganzen niedergelassenen Bereich, die Fachärzte, die Hausärzte, dann gibt es natürlich auch nochmal die Pflege, ambulante, stationäre Pflege, und jeder Bereich oder Sektor arbeitet im Grunde für sich und optimiert innerhalb seines Sektors, und da haben die auch ganz gut optimiert. Also Krankenhäuser sind in den vergangenen 15 Jahren durchaus effizienter geworden, haben den Betrieb effizienter aufgebaut, ihre Prozesse, die ganzen Abläufe, die Organisation. Da konnten dann am Ende die Krankenhäuser ja auch Geld sparen und über die Runden kommen. Nur, der Punkt ist, jeder Sektor optimiert für sich. Was fehlt, ist eine sektorenübergreifende Optimierung. Und das meine ich auf Systemebene. Wir müssen quasi diese Optimierung auf eine höhere Ebene bringen. Und ich will einfach ein Beispiel bringen. Wenn wir einen Patienten haben, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so stark erkrankt, könnte mit einer ambulanten Behandlung ganz gut therapiert werden, bekommt aber dann im aktuellen System vielleicht doch eine stationäre Versorgung, hat ein paar Tage im Bett im Krankenhaus, dann ist es für das Krankenhaus als solches durchaus okay. Es kann seinen Fall abrechnen und für den Patienten ist es vielleicht auch okay, er hat keinen Schaden, er liegt vielleicht unnötig lange im Krankenhaus, könnte man auch ambulant machen. Und aus der Systemsicht ist es aber trotzdem ein Schaden, nämlich ein wirtschaftlicher, weil ich hätte ja diese Behandlung auch gleich von vornherein ambulant erbringen können. Aber dadurch, dass ich so eine Grenze zwischen ambulant und stationär geschoben habe, passiert das nicht. Und wenn Sie mal vergleichen, international in vielen anderen Ländern, eigentlich in den meisten oder alle, die ich kenne, haben wir viel weniger stationäre Fälle pro Einwohner. In Deutschland haben wir 23 stationäre, also Krankenhausfälle auf 100 Einwohner pro Jahr. Und wenn Sie nach Dänemark gehen, dann haben Sie nur 13 stationäre Fälle. Das sind 40% weniger Krankenhausfälle in Dänemark.
Also bedeutet Ambulantisierung eigentlich Ihr Zauberwort, genau. um eben diese Effizienz in das System hineinzubringen.
Genau, das ist der Punkt. Die Frage ist, wie machen die das? Warum ist das so? Sind die schlechter oder machen sie es anders und auch irgendwie gut? Und ich gehe davon aus, dass eben von dieser großen Differenz von 40% eben doch ein Teil durchaus darauf zurückzuführen ist, dass man eben in einem dänischen Krankenhaus, aber das gilt auch so im Spanischen oder im Niederländischen, im Krankenhaus überlegen kann, mache ich das ambulant, mache ich es stationär und die Vergütung ändert sich aber kaum. Und dann wird eben auch mehr ambulant gemacht. Und da müssen wir ran und würden dann insgesamt ja auch aus diesem Hamsterrad, dass wir unheimlich viel Arbeit im Krankenhaus haben, unheimlich viele Patienten, viele Fälle rauskommen und das ganze System entlasten. Und das ist dann eine Frage der Systemeffizienz. Mir geht es da nie darum, dass dann für die Patienten das schlechter wird, sondern sie sollen die gleiche Qualität bekommen, vielleicht sogar eine bessere, aber eben mit weniger Aufwand.
Das erinnert so ein bisschen an die Deutsche Demokratische Republik, wo wir das ja schon mal hatten mit dem Polikliniksystem und wo dann auch oft Krankenhäuser angeschlossen waren.
Genau. Also warum passiert das heute nicht? Weil das Krankenhaus kein Interesse daran hat, weil die Vergütung so ist, wie sie ist. Also ich würde das auch den Krankenhäusern nicht vorwerfen. Die machen eigentlich für sich das schon richtig. Wir müssen deswegen über das Vergütungssystem reden. Das wäre auch eine Aufgabe nach der Bundestagswahl oder auch schon davor, um vorbereitet zu sein. Wie schaffe ich es so, das System und die Vergütung auszugestalten, dass das Krankenhaus selbst Interesse daran hat, das Richtige in dem Sinne für das System zu machen. Und die Ambulantisierung der Medizin, die durchaus möglich ist, würde dadurch auch Auftrieb bekommen und wir kämen mehr in diese Welt, die wir auch in anderen Ländern schon heute beobachten.
Zu dieser Ambulantisierung gehört ja in Ihrem Modell auch der sogenannte dezentrale Kümmerer. Ich stelle mir den so vor wie der Wald- und Wiesenarzt, der sich eigentlich um alles mal so ein bisschen kümmert, der für nicht so richtig der Experte ist, aber der zumindest weiß, wo die Experten sitzen und den Patienten dann dorthin zuweisen kann. Wie viel kosten kann so ein dezentraler Kümmerer, der ja, glaube ich, in Ihrem Modell auch nicht immer Arzt sein muss, sondern irgendwie zum Beispiel auch ein speziell ausgebildete Pflegekraft oder ein Rettungsassistent oder wie auch immer sein kann. Wie viel Kosten können diese Leute wirklich einsparen helfen im System?
Das ist so noch ein Stück weiter gedacht. Auch weiter als jetzt nur das Vergütungssystem. Da geht es mir dann um ein Versorgungsmodell der Zukunft, das tatsächlich dann rein aus Patientensicht gedacht ist. Und das haben wir heute nicht. Heute ist es mehr aus Institutionensicht gedacht. Da ist das Krankenhaus, da ist der Arzt, das sind andere Institutionen. Und um die herum muss der Patient sich irgendwie selbst organisieren und hängt dann auch manchmal irgendwo dazwischen. Und wenn wir aber jetzt mal umgekehrt alles beiseite schieben, was wir heute an Organisation im Gesundheitswesen haben und sagen, wie würden wir das denn gerne aus Patientensicht organisieren, dann brauche ich doch einen Ansprechpartner, der sich auskennt im System, den ich kontaktieren kann, der auch mich als Person kennt, der idealerweise auch die Daten hat, also das ist Stichwort elektronische Patientenakte und auch digitale Begleitung. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, dass also einer der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin ist für den Patienten und ihn durch das System lotst. Und den möchte ich jetzt einfach den dezentralen Kümmerer nennen. Und wie gesagt, das kann der Hausarzt sein. Das sollte auch durchaus immer wieder der Hausarzt sein, muss es aber nicht immer. Denn es gibt viele Fragen und es gibt auch einfachere Fragen. Zum Teil kann auch ein digitaler Assistent solche einfacheren Themen schon vorab klären, bevor dann eine Person, ein Mensch damit beschäftigt wird. Und damit habe ich einen Partner des Patienten, der das System genau kennt und dann auch alles organisieren kann. Und die Frage jetzt, die Sie gestellt haben, was kann ich damit einsparen? Also zunächst mal glaube ich, dass ich von der Qualität her besser werden kann. Die Versorgung wird besser. Und einsparen kann ich unnötige Leistungen oder eben Leistungen, die heute vielleicht zu teuer erbracht werden. Also nochmal das Thema, vielleicht kann ich ja dann stärker auf ambulante Leistungen gehen und muss nicht gleich auf die teuren stationären Leistungen gehen. Vielleicht kann ich sogar so weit gehen, wenn die Vergütung entsprechend mitzieht, dass Prävention sich auszahlt. Dann versuche ich, die Menschen gesund zu halten in einem Landkreis, in einer Region, sodass sie erst gar nicht krank werden und die Gesundheitsanbieter aber trotzdem genug zu leben haben, denn sie müssten dann ja von den Gesunden kriegen sie ja keine Vergütung. Also muss man auch das mitdenken, wie ich das gestalte. Und da kann der Kümmerer wirklich eine große Rolle spielen, sowohl in der Prävention, aber auch dann, wenn es, wenn jemand krank geworden ist, was die Therapie, die Diagnostik auch vorher angeht, das effizient zu organisieren.
Prävention ist ja auch ein lukrativer Markt. Es gibt ja in aller Regel mehr gesunde Menschen als kranke Menschen. Und wenn man dann davon noch Geld bekommt, dann kann es ja durchaus funktionieren. Das klingt interessant, Ihr Konzept. Allerdings gibt es ja kaum was im Leben, das keine Nachteile hat. Was könnte durch ein solches Modell schlechter werden als jetzt?
Also ich würde jetzt erstmal so allgemein formulieren, wenn ich am Vergütungssystem ansetze, möchte ich nur darauf hinweisen, es wird kein perfektes Vergütungssystem im Gesundheitswesen geben. Also es wird immer ein System geben, wo es gewisse Kollateralschäden gibt. Und die Aufgabe, auch die Aufgabe von Gesundheitsökonomen ist letztendlich, wie kann ich diese Negativ- oder die Nebeneffekte quasi, die Kollateralschäden, minimieren. Und beispielsweise, wenn ich jetzt stärker so einen Gedanken verfolge, Menschen gesund halten in einer Region und dafür vielleicht ein Budget zur Verfügung stelle, dass man dieses Gesundhalten organisieren kann oder auch dann damit verbunden die Ambulantisierung der Medizin organisieren kann, habe ich möglicherweise den Nebeneffekt, dass dadurch, dass das Budget einfach da ist für die Leistungserbringer, der Anreiz, Leistung zu erbringen, sinkt. Also heute haben wir im DRG-System einen unheimlich starken Leistungsanreiz. Man will arbeiten, man will damit auch Geld verdienen. Wenn ich den Anreiz jetzt reduziere oder sogar auf null runterfahre, dann ist die Frage, wer schiebt dann quasi auch die Leistungserbringer an, dass sie sich bewegen. Und diese Gefahr, die gibt es. Es gibt in der Welt Beispiele, wo durch solche Vollbudgets, die man dann an so eine Region oder an einen Leistungserbringer, an ein Krankenhaus gibt, das Ergebnis haben, dass dort mehr oder weniger die Versorgung einschläft. Es entstehen Wartelisten für die Patienten. Das wäre ein enormer Nachteil. Da würde ich sagen, das wäre schlechter als heute. Denn lieber mache ich ein bisschen zu viel als zu wenig. Und daher ist es ganz wichtig, dass man das bis zum Ende durchdenkt. Und mein Vorschlag ist, dass man eben nach wie vor Wettbewerbselemente beibehält und zum Beispiel dann Wettbewerb zwischen Regionen etabliert. Das heißt, die Menschen in einer Region, die Bevölkerung kann immer auch ausweichen und wenn sie unzufrieden ist mit der lokalen Versorgung, in die Nachbarregion gehen und dort dann versorgt werden. Und die Region die also dann hier offenbar die schlechtere Leistung bringt, muss die Finanzierung in der Nachbarregion tragen, sodass Geld abfließt und man sich dann selbst in der Region anstrengen muss, damit das nicht passiert. Solche Modelle gibt es auch.
Davon muss man natürlich mobil bleiben. Richtig, ne? Muss mobil genau. sein. Ansonsten bin ich ja auf Gedeih und Verderb der Gesundheitsversorgung
meiner Region ausgeliefert. Das ist nämlich dann wieder der Punkt. Wie groß dürfen die Distanzen werden? In einer Großstadt, wo ich vielleicht Stadtteile versorge, geht das? In Madrid gibt es dieses Beispiel. Da haben sie dann die Möglichkeit, wenn sie in ihrem Stadtteil unzufrieden sind, gehen sie in den anderen. Da sind sie schnell. Wenn sie aber in Mecklenburg-Vorpommern sind und in einem großen, großflächigen Landkreis leben, dann müssen sie vielleicht schon mal locker auch eine Stunde in Kauf nehmen mit dem Pkw, um ein Alternativangebot in einer anderen Region überhaupt zu erreichen. Und dafür brauchen wir dann wieder neue Modelle, aber wir werden das sicherlich jetzt nicht für ganz Deutschland überall passgenau machen. Da werden dann statt der Wettbewerb zwischen Regionen eher so die Frage ins Spiel kommen, gebe ich Qualitätsziele vor, ja, die dann in der Region erreicht werden müssen. Und die werden dann kontrolliert, zum Beispiel von den Krankenkassen, vom medizinischen Dienst der Kassen. Das ist dann weniger der freiheitliche Wettbewerbsgedanke, der bessere Gewinn quasi, sondern es ist mehr so dieses Obrigkeitsstaatliche, da muss jemand draufschauen und auch kontrollieren. Das werden wir kombinieren müssen. Es wird nicht eine reine Lösung geben. Aber zurück, das ist ja die Ausgangsfrage. Also es kann, wenn man das schlecht macht, natürlich auch wieder Negativeffekte zur Folge haben, die man möglichst antizipieren muss, um dann im Modell das schon mal vorab aufzugreifen und zu vermeiden versuchen.
Wie unterscheidet sich so ein Konzept zwischen Großstädten und ländlichen Gebieten?
Ich sage mal, in ländlichen Gebieten, ich stelle mir da immer vor, ein Landkreis, 200.000 Einwohner, 250.000 und idealerweise gibt es vielleicht nur einen Krankenhausträger. Das haben wir öfter mal, die Konstellation, da gibt es einen kommunalen Träger, dem gehören dann im Landkreis auch alle Krankenhäuser. Und mit dem könnten Sie so einen Vertrag machen, dem könnten Sie sagen, hier kriegst du ein Budget, versorge mir die Bevölkerung im Landkreis möglichst gut und wie du das machst, also ob ambulant oder stationär oder vielleicht eher durch Prävention, dass die Leute nicht krank werden, ist deine Sache. Dadurch kriege ich auch viele Gestaltungsfreiheit. Mit den Nebeneffekten, dass man möglicherweise dann nicht ausweichen kann, wenn der Landkreis zu groß ist von der Fläche her. Es gibt dann, wobei dieses Krankenhaus oder der Krankenhausträger ist ein gewisser Hauptansprechpartner, der organisiert dann lokal, weil er die Verantwortung trägt. Das ist auch ein ganz wichtiges Konzept. Wer trägt die Verantwortung für die Versorgung? Einer hat den Hut auf für die Gesamtversorgung und nicht immer kleine Hüte hier und da. Und dieser, der den Hut auf hat, der organisiert mir dann auch eine Nachversorgung. Vielleicht brauche ich Kurzzeitpflege. Ja? Ein geriatrischer Patient, der war im Krankenhaus, wird entlassen, muss nach Hause, aber das funktioniert noch nicht alles so automatisch von alleine, braucht noch Kurzzeitpflege. Das wird dann gleich mitorganisiert. Ist heute ein Riesenproblem, oft ein Schnittstellenproblem, weil man die nicht richtig organisiert bekommt und auch zu wenig vorhanden ist oft. Oder dass ich dann automatisch weiß, welche Medikamente nimmt denn dieser Patient. Dazu brauche ich aber auch wieder die elektronische Patientenakte. Und alle, die in der Versorgung beteiligt sind, können darauf zugreifen. Ja. Ich organisiere auch die hochkomplexen Leistungen, die ich vielleicht nur bei einer Uniklinik bekomme, die aber außerhalb des Landkreises in der Regel ist, sodass ich da Verträge schließe mit ferneren, weiter entfernten Maximalversorgern, Unikliniken, mit den Spezialisten für ganz besondere Krankheiten. Auch das wäre die Organisation, die ich mache, sodass der Patient immer jemanden hat, der das Gesamtbild vor Augen hat und sich darum kümmert, zusammen wieder mit diesem dezentralen Kümmerer, der dann diese persönliche Komponente hat, dass es halt läuft aus Patientensicht.
Aber würde das eigentlich unterm Strich bedeuten, dass die freie Arztwahl damit ein Stück weit eingeschränkt wird, wenn ich jetzt ein mobiler Patient bin, der irgendwie sagt, ich möchte zu dem oder jenen Spezialisten gehen, der 200 Kilometer weit weg ist, aber ich komme da irgendwie hin und ich habe nur Vertrauen zu dem, dass das dann eigentlich in diesem System nicht mehr vorgesehen wäre?
Also einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits ja, weil diese freie Arzt- und auch Krankenhauswahl, die brauche ich in dem Modell, um diesen Wettbewerb zwischen den Regionen zu etablieren. Weil ich möchte ja im Prinzip schon, dass wenn der Bürger in so einem Landkreis unzufrieden ist mit diesem Angebot, das ihm gemacht wird, er ausweichen kann und mit eigener Entscheidung dann sagen kann, nee, ich gehe woanders hin, in ein anderes Krankenhaus oder suche mir einen anderen Arzt. Das sollte schon möglich sein. Umgekehrt muss man aber, um jetzt sowas aus einer Hand in der Region organisieren zu können, innerhalb der Region ja schon so ein bisschen so eine Art fast verbindliche Angebote machen, dass sich dann der Patient an diesen Pfaden, den Patientenpfaden, die man sich dann für die Versorgung überlegt, auch hält. Ja? Also, dass er zu dem dezentralen Kümmerer geht, erstmal mit dem Hausarzt alles abspricht und der dann wieder die Folgebehandlungen organisiert. Ich würde es aber nie so gestalten, dass man als Patient da hundertprozentig gebunden ist, sondern das ist eine Empfehlung, ein Angebot. Viele Menschen werden sich daran halten. Es ist ja auch qualitätsgesichert. Das soll dann ja auch über die Daten, die erhoben werden, wieder die elektronische Patientenakte geprüft werden. Stimmt denn die Qualität dieses Angebots? Dann muss ich mir auch weniger Sorgen machen als Patient, wenn ich da der Empfehlung folge. Aber letztendlich sollte ich auch ausweichen können. Das ist ein wichtiges Wettbewerbselement zur Disziplinierung der Region.
Lösen diese neuen Ansätze, um vielleicht nochmal kurz auf die Krankenhäuser einzugehen, tatsächlich deren Kernproblem, nämlich dass die Bundesländer sich aus ihrer Finanzierungspflicht heraus flüchten?
Ein Problem, das wir jetzt schon sehr lange haben und das auch nicht gelöst ist, ist die Tatsache, dass die Investitionskosten der Krankenhäuser, also wenn Sie jetzt neu bauen oder umbauen oder neuen OP oder neue Geräte, große Geräte anschaffen, dass diese Kosten dafür, die Bundesländer tragen müssen laut Gesetz, nicht in vollem Umfang von den Ländern getragen werden. Da entsteht eine Lücke. Die ist etwa bei 50%. Also wenn Sie jetzt, 2 Millionen Euro brauchen für ein medizinisches Großgerät, dann haben Sie meistens nur so etwa 1 Million vom Bundesland und die andere Million müssen Sie irgendwie selbst beisteuern. Und das können Sie ja nur dadurch erwirtschaften, dass Sie in der Patientenversorgung Überschüsse generieren. Und das machen dann auch die Krankenhäuser oder versuchen es zumindest. Es wird schwieriger, um dann eine gute Ausstattung des Krankenhauses halt aufrechtzuerhalten, eine gute Substanz.
Und das wird ja schwieriger werden, wenn wir die Patienten eher ins Ambulante wegdriften, mit denen so ein Krankenhaus vorher gutes Geld verdient hat, um genau dieses Gap zu finanzieren.
Genau. Also das ist die Ausgangslage. Die Ausgangslage ist, wir haben in der Finanzierung Friktionen drin, beispielsweise Investitionskostenfinanzierung. Zusätzlich haben wir im DRG-System diesen Mengenanreiz, der dann nochmal verstärkt wird, weil ich hier auch einen gewissen Überschuss brauche, um Investitionen finanzieren zu können. Und wenn ich dann plötzlich gesagt bekomme, ja, jetzt mach doch mal mehr ambulant, dann ist es nur eine Frage der Zeit, 1, 2, 3 Jahre, dann ist das Krankenhaus pleite. Ja? Und deshalb hat es ja auch gar keine andere Wahl. Es geht dann um die Mortalität des Krankenhauses auch, Maßnahmen zu ergreifen, um zu überleben. Und wir als Gesellschaft müssen dann sagen, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir die Vergütung ändern. Dann sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion, wie mache ich das? Und der Vorschlag ist, in gewissen Regionen, Versorgungsregionen zu sagen, liebe Leistungserbringer, ihr kriegt ein Budget, das müssen wir berechnen aufgrund Morbidität der Bevölkerung. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, wie ihr die Versorgung gestaltet, ambulant oder stationär oder auch anders. Und habt aber dann, wenn ihr euch für ambulant entscheidet, keine Erlöseinbußen. Und das ist der springende Punkt. Dann hat man plötzlich Spaß an ambulant. Dann ist eher die Gefahr, macht man vielleicht zu viel ambulant und hätte man doch vielleicht mal ein paar Nächte im Krankenhaus verbringen sollen.
Dass da möglicherweise auch die medizinische Qualität darunter leiden könnte.
Eben.
Hat die Corona-Krise uns aber schon ein bisschen geholfen, in diese Richtung zu denken, dass also die fallabhängige Finanzierung Fehlanreize bietet, ist ja bekannt. Aber es gab ja jetzt zuletzt Freihalteprämien, wenn man ein Bett nicht belegt und für einen potenziellen Covid-19-Patienten freihält. Also eigentlich eine Stärkung der Vorhaltefinanzierung. Die hat man ja schon eingeführt, oder?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das war ein riesengroßes Experiment, also notgedrungen. Dieses letzte Jahr, 2020, wurden vor allem so im ersten Halbjahr bis in den Sommer hinein Krankenhäuser dafür bezahlt, dass sie nichts tun. Also dass sie ihre Betten freihalten, falls denn da also eine Menge Corona-Patienten kommen. In der ersten Welle kamen dann gar nicht so viele, jetzt in der zweiten ist es anders, aber in der ersten Welle hatten wir ja im April 2020 die Situation, dass wir rund 40% weniger Patienten in den Krankenhäusern hatten. Das war tatsächlich ein recht ruhiges Leben quasi. Das war im Prinzip mal so wie in Dänemark. Ja? Also nicht, dass die Dänen da jetzt alle ganz ruhig, die haben ja das alles anders organisiert und die haben auch viel Arbeit. Nur was ich sagen will, die hatten dann zum ersten Mal so wenige Patienten im Krankenhaus wie in Dänemark, dass der Standard ist, nämlich 40% weniger vorübergehend im April. Und wurden aber trotzdem voll finanziert über eine Freihaltepauschale. Das hat sich ungefähr dann ausgeglichen. Jetzt ist es extrem und in dem Ausmaß macht es auch keinen Sinn, das fortzuführen. Aber der Gedanke dahinter zu sagen, eine gewisse Finanzierung für einfach die Existenz, also dass ich da bin und in der Not erreichbar, die müssen wir gestalten. Und dann on top gibt es eben mehr die mengenabhängige Komponente, wo ich dann für mehr Leistung auch mehr Geld bekomme. Und da hat Corona einen riesen Denkschub gegeben, der auch jetzt schon allmählich einfließt in die öffentliche Debatte, nämlich das ganze Thema rund um Ambulantisierung. Ich habe auch Daten gesehen von Krankenhäusern, wo man sich dann gefragt hat, wo sind denn zum Beispiel die Krebspatienten hingegangen? Wo ist die onkologische Versorgung gewesen? Denn die war ja, das ist ja auch eine schwerwiegende Erkrankung und musste trotz Corona weitergeführt werden. Aber in den Krankenhäusern waren weniger stationäre Fälle. Man hat aber parallel dann gesehen, dass mehr davon ambulant versorgt wurden. Onkologische, ambulante Fälle haben also zugenommen, während im Stationären das zurückging. Und da ist die Frage, macht es vielleicht generell Sinn, auch nach Corona? Wenn wir das mit Ja beantworten, sollten wir das auch möglichst erreichen. Und deswegen, also bei allem Leid, was wir jetzt mit Corona haben und immer noch eine Weile haben werden, wir haben auch dadurch wirklich neue Chancen. Und die sind, wie organisiere ich die Gesundheitsversorgung? Also Thema, geht mehr ambulant? Wie finanziere ich das? Ist Vorhaltung vielleicht wichtiger? Und auch das ganze Thema Digitalisierung hat ja einen Schub bekommen, was jetzt nicht unser heutiges Thema ist, aber auch da habe ich plötzlich eine neue Denkweise.
Wir haben wieder jede Menge gelernt und vor allen Dingen auch noch der Coronavirus-Krise was Gutes abgewinnen können. Boris Augurski, war das vielen, vielen Dank, dass wir darüber heute so lange und offen sprechen konnten. Das Thema wird uns sicherlich noch weiter verfolgen. Wir gucken, was dieses Jahr bringt. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend für Sie.
Ja, Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.